Ja, guten Morgen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Vater, ich möchte dir danken, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, dass du uns aber auch verbindest über diesen Raum hinaus mit allen denen, die online zuschauen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt dein Wort öffnest, dass du zu uns sprichst, dass wir verstehen, ja, wie dein Wort gemeint ist. Amen. Ja, bis letzten Sonntag war meine Predigt überschrieben mit dem Titel Wecke die Gaben in dir. Und dann habe ich letzten Sonntag den Gottesdienst verfolgt und auch die gute Predigt von Johannes. Und da wusste ich, da kommt nochmal Arbeit auf mich zu. Ich muss meine Predigt nochmal einen anderen Schwerpunkt geben, weil sonst wäre es die gleiche vom Inhalt geworden wie letzte Woche. Weiß nicht, wie viel Überschneidung wir gehabt hätten, vielleicht wäre es auch keinem aufgefallen, aber gut. Deshalb ist meine Predigt heute überschrieben mit Alles durch den Geist. Und ich möchte versuchen, Gedanken, die Johannes letzte Woche entfalten hat, noch etwas weiterzuführen, zu vertiefen und von einer etwas anderen Seite noch mit zu beleuchten. Letzte Woche hat Johannes über eine Passage aus dem Epheserbrief gesprochen. Der Text, den wir jetzt gerade gehört haben, ist der Beginn des zweiten Briefs von Paulus an Timotheus. Der erste Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat, liegt etwa 3 Jahre zurück. Und heute geht man davon aus, dass dieser zweite Brief aus der zweiten Gefangenschaft in Rom geschrieben wurde. Aus der ersten Gefangenschaft, der die Briefe an die Epheser, Philippa und Kolosser zugeschrieben werden, war Paulus nochmal entlassen worden. Er konnte noch einmal missionierend umherziehen, bevor er dann eben ein zweites Mal verhaftet wurde und erneut nach Rom überstellt wurde. Und aus dieser Haft ist er dann nicht mehr freigekommen, sondern unter Kaiser Nero hingerichtet worden. Und dieser zweite Timotheusbrief ist wohl der letzte Brief, den Paulus schrieb. Er hatte den Tod bereits vor Augen. Und so wundert es auch nicht, wenn sich der Brief in manchen Passagen wie eine Art Vermächtnis liest. Es ist ein sehr persönlicher Brief, den Paulus hier an seinen geliebten Sohn Timotheus schreibt. Timotheus selbst, Sohn einer jüdischen Mutter und eines griechischen Vaters, war durch Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen, ebenso seine Mutter und seine Großmutter. Später begleitete er Paulus auf seiner Missionsreise und wurde trotz seines jungen Alters zu einem treuen und engagierten Mitarbeiter. Zur Zeit des Briefs geht man davon aus, dass er sich in Ephesus befand und dort in der Gemeinde gewirkt hat. Hören wir hier also nochmal in den Beginn hinein die vermutlich letzten Worte von Paulus an Timotheus. Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich sehne mich danach, dich wieder zu sehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied. Und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Wie geht es dir, wenn du diese Zeilen hörst oder liest? Hast du auch Menschen, durch die du zum Glauben gekommen bist? Gibt es in deinem Leben jemand, der dich in die Mitarbeit in der Gemeinde eingeführt hat, der dir ein Mentor war? Was denkst du, wie er dich sieht, ob er noch sich daran erinnert, an eure gemeinsame Zeit zurückdenkt? Paulus gibt der Gedanke an Timotheus jedenfalls Kraft in seinem trostlosen Gefangenschaft. Die Gedanken an Timotheus und seinen treuen Dienst für und in der Gemeinde lassen Paulus fröhlich werden. Zu gern würde er Timotheus noch einmal sehen, um ihm persönlich im Austausch noch einmal Anteil zu nehmen und auch Trost zu empfangen. Wenn du also Menschen hattest, die dich im Glauben stark geprägt haben, dann können dich diese Verse inspirieren, vielleicht einmal Kontakt zu suchen. Wer weiß, vielleicht ist das für jemand genau die Ermutigung, die er braucht. Oder einfach eine Freude zu hören, dass der eigene Dienst Früchte trägt bzw. getragen hat. Nach diesem kurzen Prolog zurück zum Kern des Textes. Was ist also dieses Vermächtnis des Paulus? Was ist ihm so wichtig, dass er damit gleich anfängt? Und welche Ratschläge gibt er Timotheus und damit auch uns heute auf den Weg? Paulus schreibt: Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Dieser Vers ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung der Grundlagen, von denen wir letzte Woche gehört haben. Auch Paulus ermutigt Timotheus, die Gaben zu nutzen, die er von Gott geschenkt bekommen hat. Allerdings gebraucht er hier die Formulierung, die Gabe wirken zu lassen. Wirken lassen finde ich deshalb besonders, weil es etwas ist, das ohne Druck geschieht. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du dich unter Druck fühlst, wenn es immer darum geht, dass du deine Gaben einsetzen sollst. Das klingt ja auch so aktiv, so anstrengend, vielleicht auch mit dem Potenzial, ermüdend zu sein. Und genau darum geht es eben nicht. Es geht darum, wirken lassen. Das heißt, es geht um etwas, das mit der Zeit selbstständig seine Wirkung entfaltet, wenn man dafür sorgt, dass der Raum dafür da ist. Mit dem Bild von letzter Woche, an einem Baum wachsen Früchte, wenn er genug Licht und Wasser und Raum bekommt. Der Baum muss sich dabei nicht anstrengen. Er muss nicht die Früchte aus sich herauspressen. Nein, sie wachsen ganz natürlich als Folge davon, dass er genug Licht und Wasser hat. Und das heißt, wenn ich mir Zeit für die regelmäßige Gemeinschaft mit Gott und Jesus nehme, wenn ich Bibel lese, bete, die Anbetung suche und mit ihm im Gespräch bin, dann wird das nicht ohne Folgen bleiben. So wie sich ein Fleck aus der Kleidung löst, wenn man ihn in Wasser legt, verbunden mit Waschmittel und das Ganze einwirken lässt, so ist es auch mit den Gaben, die Gott uns gibt. Wenn ich das tue, oder wenn ich das, was ich tue, gern tue, weil es mir leicht fällt, weil ich genau dafür eine Gabe, eine Begabung habe, wenn ich das mit Liebe zu Jesus im Herzen tue, dann wird es in meiner Umgebung Wirkung entfalten und das ohne Druck und ohne extreme Anstrengung. Was löst das bei dir aus? Findest du das eher befreiend oder vielleicht doch beängstigend? Befreiend, weil der Druck weg ist, aus eigener Kraft etwas leisten zu müssen? Oder beängstigend, weil es offensichtlich nicht im Verborgenen bleiben wird? Nachbarn, Kollegen, Schulkameraden werden es mitbekommen, wenn der Heilige Geist Frucht in dir wirkt. Und offensichtlich war auch Timotheus hier herausgefordert. Er hatte Leitungsgaben, war aber noch sehr jung. Und es gab auch noch keine Bibel, sodass der Kern der Botschaft immer wieder auch um den Kern gerungen wurde. Und deshalb fährt Paulus fort und weist auf einen ganz entscheidenden Punkt hin. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hier liegt also das Geheimnis. Alles durch den Geist. Als der einfache Fischer Petrus an Pfingsten vor Tausenden ohne Angst predigt, geschieht das durch den Heiligen Geist. Als Petrus und Johannes den Gelähmten am Tempeleingang heilen, geschieht das durch die Kraft im Geist und im Namen Jesu. Als Stephanus für die Leute betet, die ihn zu Tode steinigen, geschieht dies in der Liebe durch den Geist. Und als Paulus den Griechen auf dem Areopag genau das Richtige sagt, geschieht das durch die Besonnenheit im Geist. Paulus betont hier ganz besonders, dass die Gaben des Geistes Dienstgaben sind. Gott möchte durch uns in dieser Welt wirken. Und er fährt fort: Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Offensichtlich stand Timotheus in der Gefahr, an der einen oder anderen Stelle lieber mal zu schweigen, statt etwas zu sagen. Vielleicht gab es in Ephesus Leute in der Gemeinde, die die Meinung vertraten, man müsse Gott nicht immer und um jeden Preis bezeugen. Schließlich würde man ja an Paulus sehen, wohin das führt. Und was wäre denn aus der Gemeinde, was würde aus ihr werden, wenn alle im Gefängnis wären? Also den Ball doch lieber mal flach halten? Paulus lehnt solche Gedanken kategorisch ab. Für ihn gibt es hier keine Kompromisse. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt, muss verbreitet werden. Und wenn es dadurch zu Problemen kommt, oder wie bei Paulus zu Verfolgung, zu Gefängnis, zu körperlicher Gewalt gegen ihn, dann ist das so. Aber Paulus vertraut dann darauf, dass es eben der Geist ist, der die Kraft gibt, durchzuhalten und das auf sich zu nehmen. Wir haben vor einigen Wochen im Hauskreis gerade über dieses Thema gesprochen, was das heißt für den Glauben, wenn er in Bedrängnis gerät. Und in der Vorbereitungshilfe wurde diese Frage gestellt, kann es sein, dass wir hier in Deutschland gerade deshalb so wenig Widerstand erleben, weil wir uns zu oft für unseren Glauben schämen und ihn, wie alle anderen auch, als reine Privatsache betrachten? Ich habe dazu in einer anderen Predigt, die ich in der Vorbereitung gelesen habe, die sich schwerpunktmäßig mit diesem Vers 7 beschäftigt, eine interessante Passage gefunden. Dort wurde ausgeführt, die Grundlage unseres Glaubens ist das Vertrauen auf Gott. Wenn wir uns Jesus zuwenden, ihm unser Leben geben, dann vertrauen wir ihm unser Leben an. Und wenn wir vor Angst nicht mehr vertrauen können, dann läuft unser Glaubensleben schief. Dann können wir gar nicht die Beziehung zu Gott führen, die er für uns bestimmt hat. Und dieses Vertrauen, das keinen Geist der Furcht verträgt, zieht sich durch alle Bereiche unseres Lebens. Wenn ich Angst davor habe, dass Gott mich nicht versorgt, was meine materiellen Güter angeht, dann werde ich aus dieser Angst Gott nicht vertrauen und ihm auch nicht mein Geld zur Verfügung stellen. Wenn ich nicht darauf vertraue, dass Gott meinen Einsatz segnen wird, dann werde ich ihm auch nicht meine Zeit zur Verfügung stellen, weil ich das Gefühl habe, dass ich erst noch 1000 Dinge regeln muss, bevor ich Zeit für Gott habe. Und wenn ich Angst davor habe, dass Gott mir Dinge vorenthält, wenn ich nicht darauf vertraue, dass seine Gebote gut für mich sind, dann werde ich ihm nicht vertrauen und versuche, mein Leben so zu führen, wie er das will, auch wenn es mir manchmal gegen den Strich geht. Wie ist es bei dir? Welchen Geist entdeckst du bei dir? Gibt es Punkte in deinem Leben, wo eher der Geist der Furcht aktiv ist als der der Kraft? Ist Gott Herr deines Geldes, deiner Zeit, deines Lebensstils? Wenn wir uns mit den Berichten verfolgter Christen beschäftigen, dann wird immer wieder deutlich, dass viele Regierungen und Regime genau dann und deshalb gegen Christen und auch andere Religionen vorgehen, weil sie ihre Macht und ihren Einfluss in Gefahr sehen, wenn Menschen unter der Macht oder dem Einfluss Jesus stehen. Wichtig dabei ist allerdings zu unterscheiden, ob wir wegen unseres Zeugnisses für Jesus in Schwierigkeiten geraten oder uns durch eigenes Fehlverhalten in Schwierigkeiten bringen. Und deshalb kommt Paulus jetzt noch einmal auf den Kern der guten Nachricht des Evangeliums zu sprechen, was wir auch schon in dem Liebesbrief vorhin gesehen haben. Die Botschaft, für deren Verbreitung er willig leidet und alle Not und Entbehrung in Kauf nimmt. Vers 9, Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Nun ist uns das alles durch das Kommen unseres Retters, Jesus Christus, offenbart geworden. Er hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Das ist also der Kern und zugleich die zweite Seite des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes sind nicht nur Dienstgaben, die Gaben sind auch Heilsgaben. So lesen wir in Römer 8, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und in Johannes 14, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles des, das ich euch gesagt habe. Und das ist der große Unterschied zwischen anderen Religionen und dem Christentum. In vielen anderen Religionen gibt es, wenn überhaupt, nur die Hoffnung auf ein gutes Ende. Aber man kann sich nie sicher sein. Wir Christen bekommen den Heiligen Geist, der uns tröstet, der uns Gottes Wort aufschließt, verständlich macht und der uns eben auch Gewissheit gibt, dass wir Gottes Kinder sind und einmal bei Gott sein werden. Wir dürfen Gewissheit haben, auch dann, wenn vielleicht äußere Umstände dem scheinbar entgegenstehen, dürfen wir wissen, er ist dafür gestorben, für all das, was uns von Gott trennt, bevor es dich gab, bevor du geboren wurdest. Es war Gottes Gnade, die diesen Weg gesucht hat, um das Verhältnis zwischen Gott und seinen geliebten Menschen, zwischen Gott und dir wieder in Ordnung zu bringen. Mit Jesus gibt es ein Leben nach dem Tod und das schenkt Freiheit. Denn jetzt muss ich nicht mehr krampfhaft alles, was geht, in dieses Leben hineinpressen, als gäbe es kein Morgen mehr. Mit Jesus gibt es immer einen Morgen danach. Du wirst frei dazu, auch mit schlechten Lebenssituationen umzugehen, denn du weißt, selbst wenn es hier oft lange dauert oder vielleicht überhaupt nicht vorbeigeht, so wie Paulus es auch erlebt hat, dass er mit körperlichen Einschränkungen leben musste, obwohl er so dafür gebeten hat, sie loszuwerden. Aber er wusste, einmal ist es vorbei. Es gibt einen Morgen danach. Und man gewinnt Freiheit und Zeit zu fragen, Gott, was willst du mit mir in meinem Leben, für mein Leben? Wie willst du, dass ich mein Leben gestalte? Was ist dein Plan mit mir? Warum habe ich denn diese Gabe oder Begabung, die du in mir angelegt hast? Warum bin ich ausgerechnet in der FEG Markt Schwaben gelandet? All diese Fragen sind wichtig, mit Gott zu besprechen. Und außerdem sich Leute zu suchen, denen man vertraut und die einem dabei helfen, den Platz zu finden, den Gott ja, für dich vorbereitet hat, um dann die Gaben, die Gott dir gegeben hat, auszuprobieren. Wenn wir uns mit den Gaben beschäftigen, die Gott uns gegeben hat, dann geht es um nicht weniger als um unsere Berufung. Gott hat einmal zu Jeremia gesagt, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten. Gott hat jeden von uns, auch dich, ausersehen und geheiligt. Die Frage ist, kennen wir unsere Berufung? Kennst du deine Berufung? Und jetzt geht es nicht darum zu prüfen, bin ich zum Propheten oder Prediger berufen? Wenn ja, okay, und sonst ist Berufung kein Thema für mich. Nein, jeder ist von Gott berufen, durch sein Leben mit Gott und durch den Einsatz seiner Gaben, Gott die Ehre zu geben. Paulus kennt seine Berufung und er schreibt, und Gott hat mich erwählt, ein Prediger, Apostel und Lehrer dieser Botschaft zu sein. Wir leben aktuell in einer sehr schnellen Zeit. Vieles verändert sich in immer kürzeren Abständen. Auch die Arbeitsweisen in unseren Berufen verändern sich an vielen Stellen. Stichworte wie Projektarbeit, agiles Arbeiten, ständiger Wandel durch Umstrukturierung. All das geht auch an der Gemeinde nicht spurlos vorüber. Und so wird oft auch Mitarbeit nur als Projekt gesehen. Man denkt in kurzen Intervallen. Doch wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott hier anders ist. Gott denkt immer langfristig. Er hat dich gewollt, bevor du geboren wurdest, und er möchte gerne mit dir zusammen sein, wenn du diese Welt wieder verlassen hast. Und für diese Zeit hier auf der Erde, das, was wir Leben nennen, hat er dich mit Gaben ausgestattet und dich erwählt. Er möchte sich durch dich zeigen. Und weil Gott vielfältig ist, sind auch wir Menschen total unterschiedlich. Keiner sieht aus wie der andere. Und auch die Gaben sind ganz unterschiedlich verteilt. Woran denkst du, wenn du Gott bittest, dich zu führen in deinem Leben? An die Wahl des richtigen Berufs, des richtigen Ehepartners, die richtige Entscheidung bei finanziellen Großprojekten? Gott will nicht nur bei den großen Entscheidungen für dich da sein, sondern auch bei den aus unserer Sicht kleinen. Also auch bei der Frage, wo dein Platz ist, wo du ihm gut dienen kannst. Und dann kann es durchaus sein, dass du in der Gemeinde ähnliche Dinge machst wie in deinem Beruf, weil es eben deine Gaben sind. Und wenn wir nochmal den zeitlichen Aspekt betrachten, wenn Gott dich schon vor deiner Geburt mit deiner Berufung sieht, dann heißt es für mich, dass eine Berufung grundsätzlich erst einmal unbefristet angelegt ist. Jesus wählte seinen Jünger und arbeitete dann mehrere Jahre im gleichen Team. Und auch der Heilige Geist wird uns nicht nur für ein Projekt gegeben, sondern für unser Leben geschenkt. Das heißt nicht, dass es keine Entwicklung und auch keine Veränderung gibt. Aber es ist wichtig, dass wir in diesem Punkt dicht an Jesus dran sind. Und dann heißt das eben auch, nur weil ich das eine gewisse Aufgabe schon mehrere Jahre mache, dass dann ein zwingender Wechsel her müsste. Wenn du in der Aufgabe deine Gabe auslebst, erkennst und entdeckst, wie Gott dich gebraucht, wenn du dich von Gott an den Platz gestellt weißt und es dir Freude macht, dann ist es eben völlig in Ordnung und du darfst gerne weitermachen. Wie wir es am Beispiel von Timotheus sehen, ist es auch keine Frage des Alters. Gott ist sehr flexibel und hat einen langen Atem. Bleib also mit Gott und den anderen im Gespräch und lass dich von ihm führen. Gott geht mit jedem von uns seinen eigenen Weg. Und das gibt mir Freiheit. Ich muss nicht immer auf die Gaben der anderen schauen, die scheinbar mehr, besser oder wichtiger sind. Gott ändert sich nicht. Er hat gute Gedanken über jeden Menschen. Aber das gehört bei Gott auch dazu. Jeder darf sich frei entscheiden, ob er diesen Gedanken Gottes auf die Spur kommen möchte oder eben nicht. Aber Gott möchte mit jedem Menschen anderen Menschen begegnen. Er möchte durch Menschen andere Menschen seine Liebe spüren lassen. Er möchte durch Menschen anderen Menschen Freude machen. Er möchte durch Menschen anderen Menschen Frieden bringen. Und er möchte durch Menschen anderen Menschen mit Geduld und Freundlichkeit begegnen. Das heißt, Gott sucht Menschen, die sein Wesen in den unterschiedlichen Facetten sichtbar werden lassen. Ich finde das so faszinierend, dass Gott sich so klein macht, dass er durch uns sich zeigen möchte. Aber weil es Menschen gibt, die diese Andersartigkeit Gottes nur schlecht ertragen können, oder denen es nicht passt, wenn ihr Weltbild ohne Gott ins Wanken gerät, ist es eben auch nicht folgenlos, wenn sich diese Früchte des Geistes in uns zeigen. Immer dann, wenn Menschen merken, dass es nicht egal ist, welche Meinung sie zum Thema Gott und Jesus haben, wird es ernst. Mir sind in Gesprächen immer wieder solche Aussagen begegnen. Wenn ich mich für nichts entscheide, dann kann ich mich doch auch nicht falsch entscheiden, oder? Oder muss ich eine Meinung zu einem Leben nach dem Tod überhaupt haben? Die Bibel ist da eindeutig. Matthäus 12 lesen wir, dass Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Oder in Johannes sagt Jesus, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn wir diesen Inhalt an andere weitergeben, dann machen wir deutlich, dass Jesus zwar grundsätzlich tolerant ist. Er zwingt niemanden, mit ihm zu gehen. Jesus akzeptiert jede andere Meinung. Aber er sagt, dass man sich nicht entscheiden kann und dass die Entscheidung nicht folgenlos ist. in unserer Gesellschaft oder unsere Gesellschaft macht Religion immer dann zur Privatsache, wenn es um den Anspruch geht, die einzig Richtige zu sein. Man darf alles glauben und auch alles frei äußern, solange man nicht behauptet, der einzige Weg zu sein. Und da, genau da fangen dann gegebenenfalls die Probleme an. Das ist ja in anderen Feldern auch so. Ich kann grundsätzlich zur Schwerkraft jede Meinung vertreten, die ich möchte. Aber spätestens, wenn ich aus dem 5. Stock springe, ohne Sicherung, wird das Folgen haben. Egal, welche Meinung ich vorher habe, die Konsequenz wird eintreten. Und das wusste auch Paulus nur zu gut. Und deshalb erinnert er Timotheus daran. Das ist der Grund, warum ich hier im Gefängnis leide. Aber ich schäme mich deswegen nicht, weil ich ja weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und weil ich sicher bin, dass er bis zum Tag seines Kommens bewahren kann, was mir anvertraut wurde. Paulus ist sich sicher, dass er den richtigen Weg gewählt hat. Aber er weiß auch, dass es kein Selbstläufer ist. Nur durch Gottes Gnade kann es gelingen, bis zum Ende festzuhalten. Gerade dann, wenn Bedrängnis da ist, wenn Anfechtung da ist, wenn ich mich nicht mehr frei äußern kann. Und dann gilt es, vorbereitet zu sein. Wie kann man das tun? Paulus schreibt, halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe, und führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Jesus Christus. Hier schließt sich wieder der Kreis zum Beginn der Predigt. Es ist so wichtig, Vorbilder im Glauben zu haben. Gerade dann, wenn man erst kurze Zeit mit Jesus unterwegs ist, wenn man noch dabei ist, seine Gaben zu finden, dann kann es so hilfreich sein, von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Und später ist es wichtig, anderen ein Vorbild zu sein. Das macht Gemeinde so wertvoll. Auch wenn wir aktuell die Formen der Gemeinde neu überdenken müssen und Neues ausprobieren müssen, es ist weiterhin wichtig, dass es Gemeinde gibt. Und Paulus führt das auch in Römer 14 noch einen anderen Aspekt an. So kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen aber durch das Wort Gottes. Wir können nur im Glauben leben, wenn wir Gottes Wort studieren. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich Gottes Wort nur lese. Ich lese es, bete und klappe die Bibel wieder zu, aber das ist am Ende zu wenig. Es ist sicherlich auch gut, aber der große Unterschied ist, wenn ich es studiere, dann geht es darum, tiefer einzusteigen, Zusammenhänge zu erkennen, den tieferen Sinn in einer Aussage. Und dann kann der Heilige Geist auch wirken und mir manches übersetzen in unsere heutige Zeit. Und darum ist es auch wichtig, sich Gottes Wort einzuprägen. Ein sehr prägnantes Beispiel finden wir in Matthäus 4. Jesus wird dort vom Geist in die Wüste geführt. Und obwohl er vom Geist dort in die Wüste geführt ist, erlebt er Anfechtung. Der Teufel kommt und sagt, stürze dich herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln schicken und sie werden dich auf Händen tragen. Das heißt, der Teufel argumentiert mit Gottes Wort. Und dann ist es gut, dass Jesus sich eben auch in der Bibel auskennt und antworten kann. Es steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Deswegen ist es so wichtig, Gottes Wort in den Zusammenhängen zu kennen. Nicht nur einzelne Verse, die man vielleicht rausreißen kann aus dem Zusammenhang und sogar gegen Gott benutzen kann. Paulus schreibt noch einmal, bewahre sorgfältig, was dir anvertraut wurde. Der Heilige Geist, der in uns lebt, hilft dir dabei. Und bewahren heißt bei Gott nie einfach nur konservieren. Wenn ich eine Botschaft über die Zeit bewahren möchte, dann geht es um den Kern, um den Inhalt, nicht um die Form. Die Formen verändern sich über die Zeit. Aber die Botschaft, die Aussage, die bleibt unverändert. Und dazu fordert Gott jeden von uns heute auf. Entdecke deine Gaben, mit denen Gott durch dich anderen begegnen möchte. Und erlebe die Freiheit, die der Geist Gottes dir schenkt, wenn du ihm vertraust, statt auf dein eigenes Können und deine eigene Kraft. Erlebe die Kraft, die in dir wirkt, wenn du den Geist wirken lässt. Staune über Gottes Liebe in deinem Leben und lass andere mit dir staunen. Amen.